Ich heiße Eva, Eva Dittmann. Ich bin seit letztem September Dozentin am Theologischen Seminar Rheinland. Ich unterrichte da im Bereich Altes und Neues Testament. Und davor war ich 5 Jahre in Amerika und habe da meinen Doktor gemacht. Genau. Bin 31, gebürtige Düsseldorferin. Das ist mein Hund seit 5 Tagen. Deswegen muss der heute auch noch mit, weil ich ihn noch nicht alleine zu Hause lassen kann. Also vielen Dank für eure Gastfreundschaft für den Hund. Medusa. Medusa war in der griechischen Mythologie die Tochter von einer Meeresgottheit, die als Strafe für ihr Fehlverhalten von der Weisheitsgöttin Athene in ein Ungeheuer verwandelt wurde. Sie hatte Schlangenhaare, die, wenn abgeschlagen, sofort wieder nachwuchsen, Schweineohren, einen Schuppenpanzer, bronzene Arme, glühende Augen und eine heraushängende Zunge. Wenn das alles nicht schon verstörend genug gewesen wäre, verfluchte Athene sie auch noch damit, dass jeder, der sie ansah, in Stein verwandelt wurde. Das heißt, jeder, mit dem sie Augenkontakt hatte, verlor sein Leben. Niemand konnte ihrem Blick standhalten und leben. Das heißt also, um sich in ihrer Nähe aufhalten zu können, musste man also entweder seine eigenen Augen bedecken oder das Gesicht Medusas verdecken. Auch das Alte Testament berichtet von einem solch lebensbedrohlichen Augenkontakt. Die Gründe sind natürlich total anders als bei Medusa, aber hier spricht Gott zu Mose und sagt zu ihm: Du darfst mein Gesicht unter keinen Umständen sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, die sind so eindrücklich und beängstigend und vor allen Dingen gefährlich, dass wir Menschen, wir sündhafte Menschen, in seiner Gegenwart überhaupt nicht bestehen können. Wir können das einfach nicht ertragen. Mose, der Mittler des Alten Bundes, bekommt hier in der Erzählung in 2. Mose 33 und 34 das besondere Vorrecht, einen ganz flüchtigen Blick auf diese Herrlichkeit zu werfen. Einen kurzen Blick von hinten, also nicht von vorne, gerahmt von extremen Sicherheitsvorkehrungen, ihr könnt das alle mal nachlesen, um Mose zu schützen. Aber diese ganz kurze Begegnung, dieser intensive Moment, dieser intime Blick in die Herrlichkeit Gottes, die ging nicht spurlos an Mose vorüber. Als er vom Berg herunterkam, hatte er eine solch krasse Ausstrahlung, dass die Israeliten sich vor ihm fürchteten. Der Abglanz dieser Herrlichkeit Gottes strahlte so hell auf Moses Gesicht, dass die Israeliten, diese unheiligen, götzendienerischen und herzensharten Israeliten, das nicht aushalten konnten. Und deswegen bedeckt Mose sein Angesicht, um das Volk zu schützen. Eine Decke als Akt der Gnade, aber gleichzeitig auch eine Decke als Akt des Gerichts. Denn hier wird die verhüllte Herrlichkeit des Alten Bundes deutlich. Der Apostel Paulus greift diese Erzählung im 2. Brief an die Korinther auf. In Kapitel 3 vergleicht er hier diese verhüllte Herrlichkeit des Alten Bundes mit der unvergleichlich überwältigenderen Herrlichkeit des Neuen Bundes. Die unverhüllte Herrlichkeit des Neuen Bundes. Durch Christus können wir diese Herrlichkeit nun unverhüllt, also ganz ohne Decke, betrachten. Und durch Christus können wir sogar Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen. Aber lasst uns doch erstmal den Text selbst lesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, 2. Korinther 3, die Verse 12 bis 18, aber der Text ist hier auch angeschlagen. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten vom Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn es aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt uns jetzt ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Schon mal als Vorwarnung. Leider ist dieser Text nicht ganz so unverhüllt wie die Herrlichkeit, von dem er redet. Aber ich werde mein Bestes geben, euch ihn so ein bisschen zu enthüllen. Aber ihr müsst durchhalten, okay? Schon mal als Warnung voraus. Es geht hier also um die unverhüllte Herrlichkeit. Das ist ein richtig krasses Privileg. Wir können die Herrlichkeit Gottes sehen. In Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes können wir vor Gott bestehen. Doch was genau bedeutet das eigentlich, diese Herrlichkeit unverhüllt zu betrachten? Wie ist das mit der verhüllten Herrlichkeit des alten Bundes zu vergleichen? Wie genau verändert der Blick in diese unverhüllte Herrlichkeit mein Leben im Hier und Heute? Paulus nennt in diesem Text 5 Dinge, die durch den unverhüllten Blick in diese Herrlichkeit verändert werden. Und diese Herrlichkeit, von dem Paulus hier spricht, ist ohne Zweifel lebensverändernd, lebensbestimmend und lebensergreifend. Der erste Aspekt, den Paulus hier nennt, ist die unverhüllte Klarheit. Durch den Blick in die unverhüllte Herrlichkeit können wir endlich klar sehen. Paulus beschreibt das hier ganz deutlich. In Versen 14 und 15 steht, dass die Israeliten verhärtet und mit Blindheit geschlagen waren und dass eine Decke über ihrem Verständnis lag. Konkret geht es hier in diesem Text darum, dass die Israeliten den Kern des Gesetzes nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz sie eben nicht retten kann. Sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz vollkommenen Gehorsam von ihnen abverlangt, den sie niemals erfüllen können. Dass der Bund dieses Gesetzes von Anfang an einen zeitlich begrenzten Zweck hatte. Und dass das Gesetz vor allen Dingen eines zeigen sollte. Unser Bedürfnis nach Gottes Gnade. Unser Bedürfnis nach einem Erlöser. Unser Bedürfnis nach Jesus. Jesus ist nämlich derjenige, der dieses Gesetz erfüllte. Jesus ist derjenige, durch den wir diese unverhüllte Herrlichkeit sehen können. Unverhüllte Klarheit. Durch unsere Zuwendung zu Jesus können wir geistliche Klarheit bekommen. Klarheit darüber, wer wir sind. Elende Sünder. Menschen, die genau wie die Israeliten vor der Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht bestehen können. Menschen, die Jesus brauchen. Aber auch Menschen, die dann durch Jesus eine neue Identität bekommen. Klarheit aber auch darüber, wer Jesus ist. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Jesus ist der Mittler dieser Herrlichkeit Gottes. Durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz, haben wir Zugang zu dieser Herrlichkeit. Und zuletzt natürlich auch Klarheit über das Gesetz und den Willen Gottes. Dieser Blick in die unverhüllte Herrlichkeit lädt auch uns dazu ein, immer wieder einen ehrlichen Blick auf unser Leben zu werfen, einen reflektierten und durch den Geist geleiteten Blick auf unsere Lebenssituationen, auf unser Verhalten, auf unsere Denkmuster, auf unseren Zustand, unseres Charakters und so weiter. Klarheit bedeutet eben auch Wahrheit, egal wie schmerzhaft und unangenehm diese Wahrheit vielleicht auch sein mag. Durch das Wirken des Geistes sollen wir uns von dieser Herrlichkeit auch korrigieren lassen. Immer und immer wieder. Und ich möchte dich an dieser Stelle einfach mal fragen, wo brauchst du Klarheit in deinem Leben? Klarheit über dich selbst, Klarheit über Jesus, Klarheit über das Gesetz und den Willen Gottes. In welchem Lebensbereich musst du die unverhüllte Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineinlassen? Musst du die Decke wegnehmen und dich korrigieren lassen? Denn beim Anblick dieser unverhüllten Herrlichkeit, da gibt es keinen geistlichen Stillstand. Da kann es keinen geistlichen Stillstand geben. Wir dürfen diese Macht, die Macht dieser Herrlichkeit nicht unterschätzen. Das ist immer noch die gleiche Herrlichkeit, die deren Anblick uns den Tod bringen würde, hätten wir Jesus nicht. Der zweite Aspekt, den Paulus hier nennt, ist die unverhüllte Freiheit. Durch den Blick in die unverhüllte Herrlichkeit Gottes sind wir frei. Frei von unserer Schuld und Sünde, Freiheit vom Gesetz, also vom Fluch des Gesetzes, der Fluch, der nämlich zum Tod führt. Der Fluch, der bei den einen Israeliten in Rebellion und Gottesablehnung endete und bei den anderen Israeliten zur Gesetzlichkeit führte. In Jesus geht es aber nicht um eine äußere Erfüllung des Gesetzes, eine Erfüllung, die das Innere unberührt lässt und nicht zu einer ganzheitlichen Veränderung führt. Nein, in Jesus geht es um eine innere Veränderung, die Veränderung des Herzens. Und deswegen ist es nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern auch eine Freiheit für etwas. Paulus sagt hier, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist das Besondere am Neuen Bund. Das Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist können wir das Gesetz Christi lieben. Durch den Heiligen Geist wollen wir diesem Gesetz gehorsam sein. Geistgewirkte Freiheit bedeutet, dass wir das tun wollen, was Gott uns aufgetragen hat. Dass wir von innen heraus so verändert werden, dass wir die Frucht bringen, die der Geist bewirkt. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, wie das zum Beispiel in Galater 5 so schön heißt. Und ich frage euch jetzt, wo verfallt ihr vielleicht noch manchmal in Gesetzlichkeit? Wo versucht ihr aus eigener Kraft, den Willen Gottes zu tun? Wo müsst ihr vielleicht dem Heiligen Geist dort Raum geben, euch zu befreien? Euch von oben bis unten zu verändern? Oder aus einer anderen Perspektive, wo denkt ihr vielleicht, dass Freiheit in Christus bedeutet, zu tun und zu lassen, was ihr wollt? Das Gesetz Christi zu missachten? Wo müsst ihr auch da vielleicht dem Heiligen Geist Raum geben, euch aus dieser Scheinfreiheit in die wahre Freiheit zu führen? Der Blick in die unverhüllte Herrlichkeit Gottes wird euch verändern, euch bestimmen, euch erfüllen. Denn bei diesem Blickkontakt, da gibt es keinen Stillstand. Der dritte Aspekt, den Paulus hier anspricht, ist die unverhüllte Intimität. Durch den Blick in die unverhüllte Herrlichkeit Gottes können wir intensiven Blickkontakt mit Christus haben. Augenkontakt ist ja etwas ganz Intimes. Vor allem dann, wenn wir diesen Augenkontakt ganz, ganz lange halten. Und Paulus sagt hier, dass wir das Ebenbild des Herrn anschauen dürfen. Unverhüllt, ohne Decke auf der Herrlichkeit, ohne Decke auf unseren Augen, die volle Dröhnung. Und ich möchte wirklich, dass wir uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, das zu verinnerlichen. Augenkontakt mit Christus. Intimer, intensiver, ehrfurchtseinflößender und erhabener Augenkontakt mit Christus. Was muss das für ein besonderer Moment sein? Wie wird das mein Herz bewegen? Wie wird das mein Inneres vielleicht auch aufwühlen? Nur Jesus und ich. Die Schönheit und Herrlichkeit von Jesus sehen. Die Erhabenheit und Heiligkeit von Jesus ganz hautnah erfahren. Und die Liebe und Gnade in meinem Herzen spüren. Paulus macht deutlich, dass wir in Christus immer Zugang zu dieser unverhüllten Herrlichkeit haben. Das ist kein flüchtiger Blick, wie Mose ihn erhaschen durfte. Und mal ganz ehrlich, allein dieser kurze Blick, den Mose hatte, hatte ihn zu einem Strahlemann gemacht. Wir haben unverhüllten und ungehinderten Zugang zu dieser Herrlichkeit, zu diesen intimen Momenten, so lange und so oft wir wollen. Und ich lade euch heute Morgen einfach dazu ein, nutzt das aus. Nehmt euch Zeit dafür, für diese intimen Momente mit Jesus. Und genießt diese Momente, auch wenn das sicherlich manchmal schwierig ist, diesen Blick überhaupt standzuhalten. Weil wir einfach vor ihm so entblößt und verwundbar sind, weil wir wissen, wer wir sind und wer Christus ist. Aber seine Liebe und seine Schönheit und seine Heiligkeit, die wird in diesen Momenten übersprudeln und euch überwältigen und euch vereinnahmen und euer Herz verändern. Ihr müsst euch nur darauf einlassen. Der Blick in die unverhüllte Herrlichkeit, der wird euch bewegen. Innerlich in eurem Herzen und äußerlich in eurer Liebe und Tatkraft. Denn bei diesem Blickkontakt, da gibt es keinen Stillstand. Der vierte Aspekt, den Paulus hier anspricht, ist die unverhüllte Transformation, die unverhüllte Veränderung. Durch den Blick in die unverhüllte Herrlichkeit Gottes werden wir durch und durch verändert. Wer dieser Herrlichkeit im Geist ausgesetzt ist, kann gar nicht anders als verändert zu werden. Und wir werden dabei so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Aber dafür müssen wir uns dieser Herrlichkeit aussetzen. Wir müssen uns vor diesen Spiegel stellen. Denn wir Menschen sind von Natur aus Nachahmer. Wir ahmen andere Menschen nach, ihre Körpersprache, Gestik und Mimik, ihr Verhalten, ihre Kommunikation, ihre Werte und Maßstäbe. Das sehen wir immer in ganz besonderer und wahrscheinlich für manche Eltern auch verschreckenderweise bei Kindern. Wie sie alles nachahmen, nachplappern, was sie sehen und hören. Aber ganz ehrlich, wir wachsen da eigentlich nie wirklich raus. Auch wenn das vielleicht irgendwann ein bisschen gefilterter wird. Die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, haben Einfluss auf uns. Die verändern uns. Das, was wir sehen und hören, das verändert uns. Das hat Einfluss auf uns. Und wenn wir uns also von dieser Herrlichkeit verändern lassen wollen, wenn wir diese Herrlichkeit in unserem Leben nachahmen wollen, dann heißt das natürlich zum einen, dass wir uns bewusst Zeit nehmen müssen für diese Herrlichkeit. Wir sind da so ein bisschen wie diese coolen Leuchtaufkleber, die wir als Kinder so hatten, ne? Die erstmal Licht tanken müssen, damit sie dann im Dunkeln leuchten. Ohne dieses Licht bleiben diese Aufkleber ja einfach dunkel. Ich glaube, geistliche Disziplinen können uns dabei sicherlich helfen. Gott hat uns sein Wort als Einblick in seine Herrlichkeit gegeben. Nehmt euch Zeit dafür. Stille und Gebet können zu besonderen Momenten der Klarheit und Freiheit und Intimität werden. Lobpreis lässt uns diese Herrlichkeit in intensiver Weise sehen und spüren und feiern. Beichte kann uns zurück zu dieser Herrlichkeit führen, nur einfach um ein paar Beispiele zu nennen. Um uns dieser Herrlichkeit auszusetzen, gehört aber sicherlich auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Strahlemännern und Frauen. Gemeinschaft mit Menschen, die von dieser Herrlichkeit schon verändert wurden und nun zu Mittlern dieser Herrlichkeit werden. Menschen, die wir durch den Geist nachahmen können und durch die wir korrigiert werden können. Wir können nämlich diese Herrlichkeit auch in anderen Menschen sehen. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir uns überlegen müssen, wie viel Zeit wir mit denen verbringen, die wir eben nicht nachahmen sollen. Aber diese Ausrichtung auf die Herrlichkeit Gottes kann auch bedeuten, dass wir bestimmte Dinge, Einflüsse aus unserem Leben ausrangieren. Ich denke da vor allem an Dinge wie dieser übermäßige Medienkonsum. Netflix, Facebook und Instagram, die prägen uns mehr, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Tut uns das wirklich gut? Lässt uns das die Herrlichkeit Gottes sehen und von ihr verändert werden? Oder die oft extreme Beschäftigung mit unserem Körper, mit unserer Fitness, unserem Gewicht, unserer Ernährung, unserer Kleidung und unserem Aussehen. Auch das beeinflusst uns. Auch das verändert unser Denken und Handeln. Wollen wir das wirklich? Paulus erinnert uns hier daran, dass wir das besondere Vorrecht haben. Das ist ein Privileg, diese Herrlichkeit Gottes unverhüllt zu betrachten und von ihr voll und ganz und nach verändert zu werden. Natürlich ist das ein Werk, das erst am Ende der Zeiten zur Veränderung kommt. Aber es ist eine Realität und ein Prozess, der uns im Hier und Jetzt, in unserem Alltag verwandeln möchte. Denn beim Blick in die unverhüllte Herrlichkeit Gottes, da gibt es keinen Stillstand. Der letzte Aspekt, den Paulus hier anspricht, ist die unverhüllte Kühnheit. Damit kommen wir jetzt zum Anfang des Textes. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich die ersten beiden Verse übergangen habe. Hier sind wir nun. Durch den Blick in diese unverhüllte Herrlichkeit Gottes können wir frei und unerschrocken auftreten. Wir können und wir dürfen es nicht machen, wie der maskierte Mann des Alten Testaments Mose. Nein, wir, die wir diese unverhüllte Herrlichkeit gesehen haben, die wir von ihr verändert wurden, wir sind jetzt kühne und stolze und strahlende Beauftragte dieser Herrlichkeit. Briefe dieser Herrlichkeit, Briefe, die jeder lesen kann. Briefe, die den einen vielleicht blenden und erschrecken, aber die anderen vielleicht erhellen. Wir können frei und unerschrocken und hoffnungsvoll auftreten, weil wir durch den Geist Klarheit bekommen haben, weil wir befreit wurden, weil wir eine intime Beziehung zu unserem Erlöser haben und weil wir Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen. Gibt es vielleicht Bereiche, wo du ein kühnerer Diener dieser Herrlichkeit werden musst? Wo du Zeuge dieser Herrlichkeit werden musst, durch Wort oder Tat? Wo du Menschen, die Jesus noch nicht kennen, helfen musst, diese Herrlichkeit zu sehen? Anteil an dieser Herrlichkeit zu bekommen? Oder wo du Menschen, die schon zu Jesus gehören, die schon mit dem Heiligen Geist ausgestattet wurden, zu einem Vorbild werden musst? Wo du Mittler dieser geistgewirkten Veränderung werden musst, indem du diese korrigierst oder anleitest oder einfach nur im Glauben vorangehst? Der Blick in die Herrlichkeit Gottes hat nämlich nie etwas nur mit dir zu tun. Dein Blick in diese Herrlichkeit, der wird auch andere bewegen und verändern, denn bei diesem Blick gibt es keinen Stillstand. Ich fasse noch einmal zusammen. Durch Christus und das Wirken des Heiligen Geistes haben wir das krasse Vorrecht, die unverhüllte Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das bedeutet, dass wir Klarheit bekommen. Klarheit über uns selbst, über Jesus und den Willen Gottes. Das bedeutet, dass wir frei werden. Frei, um das zu tun, was das Gesetz Christi sagt. Frei, um die Frucht des Geistes zu erbringen. Es bedeutet, dass wir intime Momente mit Christus haben können. Momente, die uns überwältigen und vereinnahmen und verändern. Es bedeutet, dass wir vom Heiligen Geist verändert werden. Nach und nach Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen. Und es bedeutet, dass wir kühn werden können. Kühn werden müssen, ja kühn werden dürfen. Denn wer die unverhüllte Herrlichkeit gesehen hat, der wird ein Diener dieser Herrlichkeit. Denn bei diesem Blick, bei diesem Augenkontakt, da gibt es keinen Stillstand. Amen. Ich bete noch. Vater, wir stehen staunend vor diesem Spiegel und schauen in diese Herrlichkeit, die du durch Christus und das Wirken des Heiligen Geistes ermöglicht hast. Wir loben und preisen dich dafür, dass wir Anteil an dieser Herrlichkeit bekommen dürfen, dass wir das Vorrecht haben, Mittler und Beauftragte dieser Herrlichkeit sein zu dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in der nächsten Woche zu Strahlemännern und Strahlefrauen werden lässt, wir unseren Alltag verändern und dass wir andere auch dazu bewegen, einen Blick in diese Herrlichkeit zu wagen. Amen.